Guten Abend, ich begrüße alle herzlich. Wir sind immer noch dran an Gottes Rede aus dem Sturm, Hiob 38. Wir haben gesehen, wie Gott zu Hiob spricht über die Entstehung der Erde, also über Fragen, die mit den Geowissenschaften zu tun haben, dann auch über die Urkräfte, die wirkten in der Sintflut. Da geht es um Geologie, und schließlich haben wir uns auch mit der Wissenschaft der Erforschung der Meere beschäftigt, im Zusammenhang mit diesen Fragen, die Gott Hiob gestellt hatte, auch mit Physik über das Wesen des Lichts und schließlich auch noch mit Meteorologie, mit der Wissenschaft von dem Wetter. Und da sind wir immer noch dran. Jetzt kommen wir zu Vers 28. Es geht um die Entstehung von Regen, Tau, Hagel und Reif. Also gerade Dinge, die in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr aktuell waren. Darf ich bitten, Verse 28 bis 30 zu lesen.
Hat der Regen einen Vater? Oder wer zeugt die Tropfen des Taues? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Und des Himmels Reif, wer gebiert ihn? Wie ist das Gestein verdichtet? Sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen.
Danke. Also Gott spricht ja in all diesen Versen poetisch. Es ist also nicht einfach die normale Redensweise, Prosa, sondern Poesie. Genauso wie in den Kapiteln davor Hiob und seine drei Freunde gesprochen haben. Auch die haben spontan in poetischen Versen gesprochen. Und ganz typisch für die hebräische Poesie ist der Aufbau von zwei parallel gestellten Verszeilen. Da gibt es verschiedene Typen. Oft dieser Typ, wo die zweite Zeile das Gleiche oder etwas Ähnliches mit anderen Worten ausdrückt wie die erste Zeile. Das ist der synonyme Parallelismus. Und jetzt schauen wir mal, wie wunderbar das hier ist in Vers 28. Die erste Verszeile lautet, hat der Regen einen Vater? Die zweite, oder wer zeugt die Tropfen des Taus? Dann eine weitere Verszeile. Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Vierte Zeile. Und des Himmels Reif, wer gebiert ihn? Und es ist sehr hilfreich, wenn man beim Lesen auf diese Verszeilen achtet und eben auch auf diese Parallelen zwischen zwei Verszeilen. Man versteht den Text viel besser. Jetzt schauen wir uns das mal an. Es geht da um Regen und Tau in Vers 28. Also um Niederschlag. Der Niederschlag des Regens und der Niederschlag des Taues. Also der Regen, das ist der fallende Niederschlag, und Tau nennt man den abgesetzten Niederschlag. Ja, weil der ja nicht vom Himmel herabfällt, sondern, wie wir gleich sehen werden, sich gerade unten in der Nähe des Bodens bildet. Ja, aber zuerst geht es um die Frage der Vaterschaft. Hat der Regen einen Vater? Oder wer zeugt die Tropfen? Zeugen, das ist die Fähigkeit des Vaters. Und dann geht es um die Mutterschaft des Niederschlags. Und zwar geht es dann eben um gefrorenen Niederschlag. Zuerst um flüssigen Niederschlag, Regen, Tau, und dann gefrorener Niederschlag, das ist der Hagel. Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Und nochmals gefrorener Niederschlag und des Himmels Reif. Wer gebiert ihn? Und auch da gibt es einen fallenden Niederschlag, Hagel, und einen abgesetzten Niederschlag. Nämlich reif ist gewissermaßen... Wie?
Kann das auch Schnee sein?
Nein, da ist es wirklich gemeint mit Eis, hebräisch Kerach, das ist das Gefrorene. Aber der Schnee kam ja schon vor in Vers 22. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen? Ja, dort hatten wir schon den Schnee. Der Hagel auch. Und hast du die Vorräte des Hagels gesehen? Und hier wird eben der Hagel nochmals erwähnt, aber eben mit dem Wort Eis. Und ich kann das vielleicht noch belegen, in Psalm 147, dort wird nämlich der Hagel auch Eis genannt. Ich kann das kurz aufschlagen. Psalm 147, Verse 16 und 17.
Der Schnee gibt wie Wolle, reif wie Asche streut, der sein Eis wirft wie Brocken. Wer kann bestehen vor seinem Frost?
Ja, also sein Eis, das quasi geworfen wird wie Brocken, das ist dann eben nicht der Schnee, die feinen Schneeflöcklein, sondern das sind dann eben diese Eiskörner oder, wenn es schlimm wird, eben wie Bälle. Und wir haben letztes Mal das besprochen. Man hat also schon Hagel entdeckt bis mehr als 20 Zentimeter groß. Unglaublich. Also das Maximum, das ich auch letztes Mal erwähnt habe, in Argentinien vor wenigen Jahren, ein Stück Hagel, größer als 20 Zentimeter und Umfang 47 Zentimeter. So, unglaublich. Unglaublich, ja? Und das erinnert gerade schon ein bisschen an die Offenbarung, wo dann eben von ganz besonderen besonderem Hagel gesprochen wird in den Gerichten der letzten Endzeit, die eben wie Talente vom Himmel kommen. Ja, also das eben zum Eis als Hagel hier. Aber eben, sehen wir, Regen, Tau, nass und dann Hagel, Eis und reif, gefroren. Und das eine ist in Verbindung mit der Frage des Vaters und das andere in der Verbindung mit der Mutter. Und tatsächlich, wir haben ja das bereits besprochen im Zusammenhang mit dem Regen und den Wolken, die schon in früheren Versen so oft vorgekommen sind. Wie entsteht der Regen in den Wolken? Also die Wolken haben enorme Mengen von Wasser, die sie speichern und sind eben Vorräte auch für den Schnee, wie wir das gehabt haben in Vers 22. Aber wie kommt es, dass es dann beginnt zu tropfen? Genau, aber die Frage ist jetzt, es ist ein Wasserkreislauf, nicht wahr? Durch die Verdunstung geht es hoch, bilden die Wolken, aber was ist der Auslöser, dass die Wolken beginnen zu tropfen? Ja, aber wie kommt es, dass es Gewicht gibt bei den Tropfen? Wie werden sie plötzlich immer schwerer und dann kommen sie runter? Das ist ja das, was du sagst. Es wurde letztes Mal erwähnt von jemandem, der da saß, Schmutzpartikel. Also es sind ganz, ganz feine Partikel in der Luft, die fliegen. Und an diesen Partikeln kondensiert der Wasserdampf, der unsichtbar ist, kondensiert und dann stehen Tröpfchen. Und mit dieser Vergrößerung als Tröpfchen kommt es dann runter. Wer zeugt den Regen? Hat der Regen einen Vater? Ja, es sind diese Partikel, die lösen das aus. Und das ist natürlich etwas, was man erst seit der modernen Naturwissenschaft weiß. Aber dass es da effektiv eben eine Zeugung gibt, die dazu führt, dass die Wolken dann beginnen zu tropfen. Und dann wird eben parallel gesagt, aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Schoß meint im Hebräischen den Mutterschoß, den Mutterleib. Also es geht wirklich darum, die Mutter, die gebiert. Und der Schoß, das sind eben die Wolken. Es ist ja nicht so, dass Hiob keine der Fragen beantworten konnte. Viele konnte er und viele eben auch nicht. Und viele Fragen kann man heute beantworten, die Hiob damals noch nicht konnte. Und dann finden wir viele Fragen, die können wir auch heute nicht beantworten. Aber das Ziel ist bei diesen Fragen nicht, dass wir einfach sagen müssten, es gibt gar keine Antworten. Sondern das Ziel ist, zu sehen, wie Gott ist in seinem Handeln, in der Natur. Und wer der Mensch ist. Diesen Unterschied zu sehen. Also, hat der Regen einen Vater? Ja, tatsächlich. Diese Zeugung geschieht eben durch diese Schmutzpartikel. Übrigens auch bei dem Tau. Der Tau kann sich bilden aus Nebel. Und da dann wieder durch solche kleine Partikel, an denen der Tau dann kondensiert, der Nebel kondensiert, und dann stehen die Tropfen auf den Pflanzen. Und überhaupt hängt es ganz stark zusammen mit der Luftfeuchtigkeit, dem Maß der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur, dass dann plötzlich eben diese Tropfen entstehen können. Auch ohne Nebel. Und der Tau ist nebst dem Regen ganz wichtig für die Versorgung der Pflanzen. Und wenn man zum Beispiel denkt an gewisse Wüsten, wo es kaum je regnet aus den Wolken, kann aber der Tau eine ganz entscheidende Rolle spielen für das Leben in der Wüste. Also Gott hat verschiedene Wege, wie er den Pflanzen eben Feuchtigkeit und auch den Tieren zukommen lässt. Und dann eben haben wir gesehen, aus wessen Schoß kommt das Eis hervor und des Himmels Reif, wer gebiert ihn? Der Reif ist also, wie gesagt, der Bruder des Taus, der gefrorene Bruder. Aber der entsteht wie? Der Reif entsteht nicht aus Tau.
Aus der Kälte.
Aus der Kälte. Und zwar wie?
Ja, es wird der Tau wird kalt und gefriert dann und wird zu reif.
Nicht der Tau gefriert, das gibt es auch. Aber das ist dann nicht reif, sondern das ist nochmals eine besondere Form. Der Tau, der gefriert, aber der eigentliche Reif entsteht direkt aus dem Wasserdampf, also das gasförmig ist, Wasser gasförmig, und wird direkt zu Eis, ohne den Zwischenweg über das Wasser. Das nennt man Sublimation, dieses Phänomen. Das also, wir kennen ja den Zustand in der Physik, gasförmig, flüssig, fest. Und normalerweise ist der Weg aus fest, flüssig und dann gasförmig. Aber beim Reif ist es so, dass also direkt vom gasförmig hinübergegangen wird in den Zustand von Festkörper, Eis. Also, in den wunderschönen Mustern sieht man dann eben die Größe Gottes. Dazu die Bilder. Hat der Regen einen Vater? Jawohl, haben wir gesehen. Und wer zeugt die Tropfen des Taus? Dann der Hagel und eben des Himmels Reif, der die Landschaft auch in eine ganz besondere Atmosphäre verwandelt. Ja, gehen wir weiter. Vers 30, liest du nochmals.
Wie das Gestein verdichtet sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen.
Ja. Jetzt spricht Gott hier über Wasser, das gefriert. Ja? Also Gewässer, die zufrieren. Aber man muss beachten, das Wort Tiefe, die Fläche der Tiefe, Ich habe dieses Wort schon mehrmals letztes Mal erklärt. Im Hebräischen kommt das zum ersten Mal vor in 1. Mose 1, Vers 2, als die ganze Erde bedeckt war von Wasser und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Aber vorher heißt es, dass eben Finsternis lag über der Tiefe. Und was sagst du?
Tehom.
Tehom. Was bedeutet Tehom auf Deutsch?
Ja, über wilde Wasser in der Tiefe.
Wilde Wasser, und zwar in Ausmaß von Meeren, Ozean. Darum wird auch der Urozean in 1. Mose 1, 2 wird genannt Tehom. Und jetzt heißt es hier, wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe, also der Ozeantiefe, schließt sich zusammen. Und das ist ja das Letzte, was man erwartet. Dass also Ozeangewässer zufrieren. Ja? Kleine Bäche, kleine Teiche, das geht mal schnell. Und dann braucht es aber schon viel mehr, dass ein See zufriert. Aber das kennen wir alles gut in der Schweiz. Nur, dass die Fläche der Tiefe, der Meerestiefe, sich zusammenschließt. Und da haben wir wieder einen Hinweis, nebst all dem, was wir schon gesehen hatten im Buch Hiob, dass wir hier in der Zeit der Jahrhunderte nach der Sintflut sind, in denen als Folge der Sintflut die Eiszeit entstanden ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben letztes Mal davon gehabt, dass die Quellen der Tiefe aufgebrochen sind in der Sintflut. 1. Mose 7. Machen Sie sich noch erinnern. Und dass also das Meer ausgebrochen ist und das Festland überspült hat. Und dieses Aufbrechen der Quellen der Tiefe bedeutete, dass der Meeresboden aufbrach durch Vulkanismus. Und dadurch wurde das Meerwasser massiv erwärmt. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass eben das Meerwasser war sehr warm, während dann eben die Kontinente selbst kühl waren. Und das hat dazu geführt, dass also durch die warmen Meere sehr, sehr viel Verdunstung entstanden ist. Und wenn verdunstete Wasser dann über das Festland kam, das kühl war. Und warum? Durch diesen enormen Vulkanismus in der Sintflut sind so viele Partikel in die Atmosphäre abgegeben worden, dass das Sonnenlicht eben gehemmt wurde. Wir kennen das auch aus der Zeit des Mittelalters, wo es ja eine sogenannte kleine Eiszeit gegeben hat. Und das war im Zusammenhang mit einem ganz massiven Vulkanausbruch in Asien, der dazu geführt hat, dass das Klima viel kühler wurde in Europa. Und es hat zu Hungersnot geführt. Und diese Hungersnot übrigens dann schließlich zur Französischen Revolution. Das hängt also mit Klimawandel zusammen, die Französische Revolution. Ja, aber ich will nur sagen, die Kontinente wurden so kühl, aber die Meere waren heiß. Also relativ, einfach warm. Muss man sich vorstellen, vielleicht 37 Grad, so wie der Golf von Mexiko warm werden kann. Und dann geht also diese große Verdunstung über die Kontinente, kühlt ab und kommt als Schnee nieder. Nicht auf der ganzen Welt, sondern in den kühleren Regionen. Darum die Spuren der Eiszeit, die findet man ja nicht in Ägypten oder in Saudi-Arabien, aber in Europa, in ganz Europa, Nordamerika, auch in Australien, Südamerika, im Süden von Argentinien zum Beispiel. Und so entstand eben eine Eiszeit. Aber wie ich das gelernt habe in der Schule, ich meine, das begann schon in der Primarschule, das Klima wurde immer kühler. Aber niemand hat uns erklärt, warum es kühler geworden ist. Es wurde immer kühler. Und dann hat es eben geschneit und geschneit und geschneit und so entstanden die Gletscher. Und die sind gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und die ganze Schweiz war bedeckt von Gletschern. Ja, aber bitte, wenn es ganz kalt ist, dann gibt es ja ganz wenig Verdunstung. Und dann schneit es ja kaum. Das haben wir ein Problem. Ein echtes Erklärungsproblem. Wie kann es eine Eiszeit geben, wenn das Klima kalt ist? Das geht gar nicht. Weil dann schneit es nicht genügend. Aber die Sintflut gibt einen Schlüssel für die warmen Meere und die kalten Kontinente. Und das gibt die Erklärung, wie eine Eiszeit funktioniert. Und das hat sich dann aber mit der Zeit wieder verändert, denn diese Staubpartikel der Vulkane, die haben sich mehr und mehr abgesetzt. Und man muss sich das so vorstellen, in der Größenordnung von etwa 500 Jahren nach der Sintflut wurde das Sonnenlicht auch wieder stärker und die Gletscher begannen zu schmelzen. Und dann kam eben die nacheiszeitliche Epoche, in der wir leben. Aber Hiob lebte also noch in dieser Epoche, wo Gott davon spricht, wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen. Und man muss sich vorstellen, Hiob lebte im heutigen Südjordanien, im Land Uz, und das ist eines der heißesten und trockensten Gebiete heute. Aber was wir im Buch Hiob finden, wie da gesprochen wird, Vers 22, bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen. Und schon in Kapitel 37, Vers 10 hat Elihu gesagt, durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Wie? Ja, genau so. Das ist ein ganz anderes Klima. Und es gibt kein Bibelbuch, das so viel über Eis, Schnee und über Kälte spricht, wie das Buch Hiob. Ja, da sind wir in dieser Zeit. Und Gott spricht zu Hiob, wie er eben auch dieses Phänomen steuert, wie große Gewässer zufrieren können. Und das ist ja auch etwas Wunderbares. Also da wird jetzt aus flüssigem Wasser wird der Festkörper. Vorhin hatten wir, wie aus Gas direkt Eis entsteht. Aber da beim Zufrieren aus Flüssigstoff wird fester Stoff. Und was ist normalerweise schwer? Wenn ein Stoff flüssig ist oder wenn er fest ist?
Fest.
Also Eisen ist schwerer als Festkörper, als wenn es flüssig ist, ja? Und so ist das normal. Das ist das Übliche bei den Stoffen. Aber Wasser ist eine Ausnahme. Und zwar ist Wasser ganz speziell gebaut. Wir wissen H2O. Also ein Wasserstoffmolekül und zwei Sauerstoffmoleküle zusammengesetzt. Aber das führt dazu, dass diese Art von Molekül ist in der Lage, Wasserstoffbrücken zu bilden. Das heißt, dass sich diese Moleküle in einer ganz bestimmten Weise miteinander so, ich sage es jetzt kindlich, verkleben. Und zwar so, dass eine Kristallstruktur entsteht. Also Wasser im Flüssigzustand ist ein Kristall. Und wenn dann das flüssige Wasser eben friert, verändert sich die Struktur so, dass eben das Wasser sich, das H2O sich ausdehnt. Und darum ist dann der Festkörper leichter.
In einer Flasche, die Frühling, wenn sie ganz voll Wasser ist, kann sie sich verjagen.
Ja, genau. Also Wasser in die Flasche, dann in den Tiefkühler und vielleicht knallt es dann plötzlich. Ja, weil es nicht mehr genügend Platz hat. Es braucht mehr. Und dadurch, dass es eben mehr Platz fordert, sich ausdehnt, wird das spezifische Gewicht kleiner. Ja, und darum ist Eis leichter als Wasser. Und wir können den Schöpfer preisen, dass er das Wasser ausnahmsweise anders gebaut hat. Warum? Wir müssen uns mal überlegen, was würde geschehen, wenn es ganz normal wäre? Das Eis wäre...
Die Fische müssen ja
Ja, was geschieht mit den Fischen? Eben, du hast schon einen Schritt ausgelassen, das Eis würde ja absinken. Das heißt, alle Seen in der Schweiz wären voll Eis. Ja, ganz unten Eis, und das würde ja die Fische kaputt machen. Aber der Schöpfer hat gemacht, dass das Eis oben ist und die Fische können weiter unten im Wasser schwimmen. Also das ist für den Lebenserhalt ist das ganz entscheidend, dass Wasser vollkommen anders ist. Und genau von diesem Stoff hat Gott so viel gemacht auf der Erde. Dass 70% eben die Erde bedeckt mit Wasser. Und das ist ja ganz entscheidend, dass wir dann diesen Regenkreislauf haben. Denn der größte Teil des Regens ist Wasser, das verdunstet worden ist über die Meere. Nur ein relativ kleiner Teil geht Verdunstung über Flüsse und Seen. Das meiste ist dieser Kreislauf, wie wir das letztes Mal noch gesehen haben, des Wassers. Und die Meere sind also absolut entscheidend für das Leben. Aber eben auch ganz entscheidend, dass das Wasser so gebaut ist vom Schöpfer, wie es gebaut ist. Sodass eben die Oberfläche der Wasser, die vereisen und nicht einfach alles darunter. Und das beschreibt hier Gott, wie er das alles macht. Und er stellt Hiob gewissermaßen die Frage, wer hat das alles so gemacht? Und wir müssen immer denken, das ist die Antwort Gottes auf Kapitel 3, wo Hiob behauptet hat, dass Gott mit dem, dass er Hiob gemacht habe, einen Fehler gemacht hätte. Und jetzt spricht der Schöpfer über seine Schöpfung. Und wir sehen überall Vollkommenheit. Keine Fehler in der Natur. Sondern es ist ja gerade ein Wunder, dass Gott das Wasser so geschaffen hat, wie er es geschaffen hat. Und übrigens, was ich noch gesagt habe mit diesen Wasserstoffbrücken, die also bewirken, dass immer zwischen den H2O, ja, Molekülen gibt es einen Zwischenraum. Und in diesem Zwischenraum kann sich zum Beispiel Sauerstoff sammeln. Also O2, Sauerstoff, das brauchen wir ja zum Einatmen. Und die Fische brauchen das auch. Aber die Fische können nicht atmen mit Lungen wie wir, sondern das geht ja über die Kiemen. Und die nehmen das aus dem Wasser. Woher? Aus diesen Hohlräumen des Kristalls flüssiges Wasser. Das ist dort drin. Und wenn wir zum Beispiel ganz brackes Wasser haben, richtig altes, abgestandenes Wasser, das ist das Problem, dass dort kaum mehr Sauerstoff in den Zwischenräumen ist. Und da können Lebewesen eben nicht existieren. Und darum ist es wichtig, dass das Meer ständig umgewälzt wird, ja, durch die Golfströme, die Gott eingerichtet hat, und auch durch die Gezeiten von Mond und Sonne gibt es diese Umwälzung und damit auch die Versorgung des Wassers im Kristall drin mit Sauerstoff, und die Fische können schwimmen fröhlich und haben Sauerstoff. Also das Wasser an sich ist schon ein Gottesbeweis. Nur die chemische Struktur des Wassers. Ja, aber jetzt gehen wir weiter. Nachdem wir eben uns da auch ein bisschen mit der Eiszeit beschäftigt haben, jetzt geht Gott über zur Astronomie. Jerry, liest du Verse 31 bis 33.
Kannst du das Gebinde des Siebengestirns knüpfen oder die Fesseln des Orion lösen? Kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde?
Danke. Kannst du das Gebinde des Siebengestirns oder das Gebinde der Plejaden knüpfen? Die Fesseln des Orion lösen. Hier auf dem Bild sieht man diesen Sternhaufen, die Plejaden. Aber schon ein bisschen vergrößert. Ich mag mich erinnern, einen Moment habe ich einmal meinen kleinsten Sohn, Haniel, gefragt, siehst du dort diese Sterne ganz, ganz nahe beieinander? Er sagt, ja. Er war noch klein. Und dann habe ich gesagt, wie viele Sterne siehst du? 9. Oh, ich habe nur 6 gesehen. Es kommt also auf die Augen drauf an. 6 bis 9 Sterne sieht man so von bloßem Auge. Jetzt noch ein bisschen vergrößert. Ja? Also, eben je nachdem, wie gut man sieht, 6 bis 9, und darum gibt es auch den Namen das 7-Gestirn. Aber besser ist Plejaden, denn das umfasst, ob es 6 oder 7, 8, 9 ist, ja? Ja, und das ist eines der Sternbilder am Himmel von insgesamt, wie viele Sternbilder gibt es in der Astronomie? Insgesamt, also auch die aus Australien, die sehen ja einen anderen Himmel als wir. Ja? Ist ein Problem für die Flacherdler. Aber es ist einfach so. Die Sterne sind dort anders. Aber zusammen 88 Sternbilder. Und die Plejaden sind also eines dieser Sternbilder. Und man hat also schon im Altertum, auch in der Zeit von Hiob war das üblich, hat man sich, wenn man den gestirnten Himmel angeschaut hat, eben einen Weg gesucht, wie kann man in diesem Gewirr von einzelnen Lichtpunkten etwas Ordnung schaffen im Gehirn. Und hat so versucht, gewisse Sterne miteinander zu kombinieren. Ja? Und eben ein Haufe, der so auffällt, da hat man dann eben genannt das 7-Gestirn oder die Plejaden. Und es ist es so, diese Sterne sind eigentlich ein Sternhaufen. In der Astronomie nennt man diesen Sternhaufen M45 und dazu gehören mindestens 1200 Sterne mit dem Fernrohr, dem guten Fernrohr. Und die gehören zu unserer Galaxie, also zu unserem Spiralnebel mit etwa 200 Millionen Sternen oder Sonnen. Und die fliegen in unserer Galaxie zusammen. Ja, letztlich im Kreis, ja, der Galaxie. Aber die sind direkt durch die Schwerkraft miteinander verbunden, diese 1200 Sterne. Beziehungsweise auch die man von Auge sieht, die 6 bis 9. Und Gott sagt, kannst du das Gebinde des 7 Gestirns knüpfen? Kannst du die zusammenhalten? Durch die Schwerkraft. Und jetzt muss ich etwas sagen. Die meisten Sternbilder sind nur scheinbar Konstellationen, die zusammengehören. Weil die meisten Sterne in den einzelnen Sternbildern, die sehen nur so aus von der Erde aus. Subjektiv. Aber im Weltall, innerhalb unserer Galaxie, sind die Sterne ganz verstreut. Und haben miteinander normalerweise gar nichts zu tun. Und da gibt es nur wenige Ausnahmen, wo die einzelnen Sterne, die ein Sternbild ausmachen, wirklich zusammengehören und durch die Schwerkraft direkt miteinander verbunden sind. Und das ist eben so bei den Plejaden. Und ausgerechnet bei den Plejaden, sagt Gott, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden. Kannst du diese Sterne zusammenhalten, eben durch die Schwerkraft. Und dann kommt aber in der nächsten Verszeile, ich weiß nicht, wieder 2 Verszeilen, kannst du das Gebinde des 7 Gestirns knüpfen? Nächste Verszeile, oder die Fesseln des Orion lösen. Hier sehen wir den Orion mit den typischen Trapezsternen. Da, 1, 2, 3, 4. Das gibt zusammen so ungefähr ein Trapez, nicht wahr? Und dann diese 3 Sterne hier, nahe beieinander. Das ist der Gürtel des Orion. Oder hier die Fesseln des Orion. Und mit Fantasie hat man sich im Altertum vorgestellt, das ist ein Held, ja? Und diese 3 Sterne, die sind sein Gürtel. Ja, so hat man sich den Orion vorgestellt. Allerdings, das braucht sehr viel Fantasie, nicht wahr? Der Orion ist nicht ein Held. Aber mit Fantasie kann man sich so etwas hinein projizieren. Aber jetzt sagt Gott also hier bei dem Orion, kannst du die Fesseln oder den Gürtel des Orion lösen. Und das ist fantastisch. Man kann das von Auge unmöglich feststellen. Es braucht die modernsten Instrumente, die wir heute zur Verfügung haben, um festzustellen, dass diese drei Sterne sich voneinander wegbewegen. Der Gürtel des Orion löst sich, während die Plejaden gebunden sind. So präzises Wort Gottes. Es hat einen Grund, warum es in der ersten Verszeile heißt knüpfen und in der zweiten Verszeile lösen. Und dann geht Gott weiter und sagt, kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit? Die Bilder des Tierkreises? Nun, wir müssen aufschlagen in 1. Mose 1, wo Gott am vierten Tag die Himmelskörper erschafft. Liest uns Jerry ab Vers 14 in 1. Mose 1.
Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und es seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf der Erde zu leuchten. Und so wurde, und es wurde so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sich an die Ausdehnung des Himmels, dass sie um die Erde leuchten und dass sie am Tag und in der Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag.
Danke. Es geht hier um Sonne, Mond, das große Licht, das kleinere Licht und die Sterne. Und zwar heißt es ganz allgemein von diesen Himmelskörpern in Vers 14, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Also es geht darum, dass es eine astronomische Uhr ist, die uns den Lebensrhythmus vorgibt, mit Tag und Nacht. Und wir wissen, dass wir genau so eingerichtet sind, dass wir diesen Zyklus brauchen, von Tag und Nacht in der Länge. Also wir könnten keinen Tag brauchen, der eine Woche zum Beispiel dauern würde. Das wäre zu lang. Wir brauchen diesen Rhythmus von 12 Stunden und 12 Stunden ungefähr. Und so hat Gott das eingerichtet, dass eben durch Sonne und Mond dieser Wechsel charakterisiert ist, vorgegeben ist. Und Gott sagt weiter, sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Also die Tage werden festgelegt durch die Sonne, die aufgeht und runtergeht. Dann werden die Monate vorgegeben durch
Vollmond und Leermond.
Also überhaupt durch den Mond, ja. Vollmond ist dann der Höhepunkt, ja. Das Licht eben am hellsten ist. Und dann geht es wieder zurück bis zum Leermond. Dann sieht man gar nichts. Und was kommt nach dem Leermond? Der Neumond. Und darum sind auch die biblischen Monate, man sieht das in 4. Mose 28, 29, dort findet man auch das Monatsfest, das Neumondfest. Der Monat wird festgelegt durch das erste Erscheinen der Mondsichel. Das ist dann eben der Neumond. Ja? Und So wird der Monat vorgegeben durch den wachsenden Mond, bis er wieder verschwindet und dann wieder neu kommt. Und da haben wir also Tag und dann haben wir den Monat. Und den Monat kann man dann abschätzen anhand des Mondes. Ah, jetzt sind wir Mitte Monat, Vollmond, jetzt geht es wieder zurück. Ja, man kann auch unterscheiden, ob es der zunehmende Mond ist oder der abnehmende. Und schließlich, wie werden die Jahre festgelegt durch die Astronomie? Ja, die Erde geht einmal im Jahr um die Sonne und darum ist der Sonnenstand eben auch ein Hinweis über die Länge des Jahres, ja? Weil der Sonnenstand sich ständig verändert und auch der Ort, wo die Sonne aufgeht, ja? Und mit einem Jahresdurchlauf ist nachher wieder alles am Ausgangspunkt. Aber jetzt kommt dazu, immer hinter der aufgehenden Sonne sieht man eine Konstellation von Sternen. Und im nächsten Monat eine andere. Im nächsten Monat wieder eine andere. Und zwar 12 Mal. Und das sind dann eben die Konstellationen des Tierkreises, der hier erwähnt wird in Hiob. Gott sagt, kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen? Zu ihrer Zeit. Nämlich schön monatlich. Und damit haben wir also die Monatseinteilung. Und das war Gottes Absicht, dass diese Himmelskörper da sind zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Aber was Gott nicht gesagt hat, ist, dass er das gegeben hat zur Bestimmung des Schicksals. Das ist etwas ganz anderes. Das ist eine Perversion, also eine menschliche Verdrehung, dass man gesagt hat, ja, dieses Sternbild, mit Fantasie sagen wir dem Löwe. Aber man muss mal anschauen. Das sieht überhaupt nicht wie ein Löwe aus. Also wirklich, da braucht es sehr, 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 sehr viel Fantasie, um da einen Löwen zu sehen. Oder hier, sieht man das? Ja, die Sonne ist da gerade hinter dem Horizont und jetzt sieht man das Sternbild. Zwillinge, Gemini. Das ist für mich eher das Zeichen für einen U-Turn. Ja, aber das sind doch keine Zwillinge. Ja, aber dem hat man in Fantasie gesagt, das sind zwei nebeneinander, das sind Zwillinge. Also totale Fantasie. Und dann hat man sich überlegt, ja, wenn jemand eben geboren wird, in dieser Zeit, wo, sagen wir, der Löwe hinter der Sonne steht, beim Sonnenaufgang, dann ist das jemand, der ist geprägt von Löwenkraft und von da, ja. Und da wird auch sein Charakter bestimmt und so weiter. Und in Wirklichkeit ist er das gar kein Löwe. Das hat mit einem Löwen überhaupt nichts zu tun, das ist nur Fantasie. Und dann kommt dazu, diese Sterne bilden ja nur scheinbar eine Konstellation. Im Weltall haben die miteinander normalerweise eben nichts zu tun. Das ist also rein subjektiv aus der Sicht von der Erde her. Und jetzt noch etwas Schlimmeres. Also schlimm. Nicht für uns, aber für die Astrologen. Durch bestimmte astronomische Gesetze im Lauf der Jahrtausende verschieben sich diese Sternbilder hinter der Sonne. Und zwar ist es so, dass gegenüber vor 2000 Jahren das alles verschoben ist ungefähr um ein Sternbild. Aber die Astrologen, die gehen immer noch nach den Bildern von vor 2000 Jahren. Das heißt, auch wenn in den Zeitschriften steht, so jetzt von da bis da ist, sagen wir, Steinbock. Es ist gar nicht Steinbock. Es ist nämlich bereits um eins verschoben. Also Astrologie heute ist normalerweise eben auf der Basis von vor 2000 Jahren und das ist eine Astrologie ohne Sterne. Und jetzt, wenn man einen Astrologen fragt, ja, aber das geht überhaupt nicht auf, dann sagt er, doch, doch, denn vor 2000 Jahren war der Löwe da Und es ist eigentlich sind es nicht die Sterne, die es ausmachen, sondern der Raum dahinter hat diese Löwenkraft.
Ach so.
Aber vor 2000 Jahren, vorher, also in der Zeit von Abraham, war es ja nochmals um eins verschoben. Da war ja da auch nicht, war ja da auch nicht der Löwe. Also es ist ein totaler Unsinn. Also rein menschlich schon ein totaler Unsinn. Und man muss sich auch noch vorstellen, es spielen ja im Wesentlichen eine Rolle diese 12 Sternzeichen. Aber es gibt ja insgesamt 88. Warum spielt der Orion keine Rolle? Und das Siebengestirn, die Plejaden. Warum der große Bär nicht? Einfach diese 12. Das ist ja mutwillig. Und was ist mit den anderen Sternen? Haben die keinen Einfluss? Nein? Ja, genauso wie die Sterne des Tierkreises keinen Einfluss haben auf das Schicksal und die Zukunft des Menschen. Also es ist völlig, völlig verdreht. Aber vielleicht helfen diese Argumente, wenn man im Gespräch ist mit Leuten, die diesen törichten Wahrsagereien, denn das ist Wahrsagerei. Und das wird ausdrücklich in 5. Mose 18 als Gräuelsünde von Gott verurteilt. Das ist nicht eine Bagatelle, denn man öffnet sich über die Wahrsagung, das ist eine Form, Astrologie ist eine Form der Wahrsagung, öffnet man sich für die Welt der Dämonen. Automatisch. Und Gott bezeichnet das als einen Gräuel. Er hat das nicht erlaubt, in Kontakt zu treten mit der dämonischen Welt. Und jetzt können wir also nochmal zusammenfassen. Die Sternbilder haben sich verschoben. Also es ist heute eine Astrologie ohne Sterne. Zweitens, spielen nur diese 12 Sternzeichen wesentlich eine Rolle. Die 88 werden, also die weiteren auf 88 hin werden vernachlässigt. Dann spielt noch eine Rolle Sonne, Mond und 5 Planeten. Merkur, Venus und Mars, Jupiter, Saturn. Aber die weiteren, Neptun, Uranus, keine? Ja gut, die sieht man auch nicht von Auge. Aber die sind auch da. Das heißt, spielen also nur ein paar Planeten eine Rolle und die weiteren, die man später entdeckt hat, spielen gar keine Rolle. Was ist denn das? Es geht auch nicht auf. Und Sternbilder selber sind nur Fantasie. Der Löwe ist nicht ein Löwe und die Zwillinge sind nicht Zwillinge. Und weiter, die Sterne selber haben normalerweise miteinander gar nichts zu tun. Sie erscheinen nur so wie eine Konstellation von der Erde aus. Und auch all die Winkelabmessungen, die da noch eine Rolle spielen in der Astrologie, sind ja alles Winkel, die nur subjektiv von der Erde aus sind. Aber wären wir ganz anderswo im Weltall, dann sind die Winkel ganz anders. Aber das sind so ein paar, insgesamt 5 Punkte, die man sich gut merken kann, um auch gut Auskunft zu geben, wenn es um das Thema Astrologie geht. Jetzt war schon lange da hinten eine Frage.
Ja, ich finde es speziell, dass Gott den Ausdruck Tierkreis verwendet. Also weil, wenn du sagst, es ist Fantasie, dann heißt es, Gott auch Fantasie gebraucht.
Also es ist so, das Wort Tierkreis ist hier gewählt in der deutschen Übersetzung. So. Ja, aber im Hebräischen ist wieder ein anderer Ausdruck. Und bei Orion ist es das Wort Kessil und das heißt eigentlich der Tor. Es ist also nicht ein Held, sondern ein törichter Mann, der da eine Rolle spielt. Aber es ist tatsächlich so, dass Gott die Ausdrücke benutzt, wie der Mensch eben diesen Konstellationen Namen gegeben hat, mit seiner Fantasie. Aber denke doch dran, das war von Anfang an schon so, dass Gott Adam den Auftrag gegeben hatte, er sollte allen Tieren Namen geben. Nicht Gott hat den Raben genannt, sondern Adam. Und hat ihn genannt, denn Hebräisch war die Ursprache, darum sind nämlich all die Namen der vorsintflutlichen Patriarchen, von Adam, Seth, Enosh, Kenan und so weiter bis Noach, sind vom Hebräischen erklärbar. Und Da hat er also Orev genannt. Orev für Rabe. Und das kommt von Arav, schwarz sein. So ein schwarzes Tier. Das ist der Orev. Ja? Und den Stier hat er genannt Par. Par kommt von Parar, Niedertreter. Das ist dieses kräftige, mächtige Tier, von dem übrigens, wie auch von dem Raben, gleich noch die Rede sein wird in Hiob. Ich nehme schon ein bisschen was vorweg. Ja, und so hat also der Mensch Namen gegeben und Gott hat diese Namen dann weiter in der Schrift auch verwendet. Weitere Fragen noch? Gut, kommt vielleicht noch. Also, wir sehen, es ist eine wunderbare Einrichtung, eine astronomische Uhr. Und damit kann man also nicht nur eben die Tageszeit messen, mit der Sonnenuhr, ja, die einzelnen Stunden des Tages und eben den Kalendertag als Rhythmus von Tag und Nacht, sondern auch die Monate und dann die Jahre. Gott wollte, dass der Mensch eben nicht in den Tag hinein lebt, sondern mit einer Uhr lebt. Und darum hat er das Weltall eingerichtet als astronomische Uhr, zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren. Und das führt uns natürlich zu dem Psalmwort, Psalm 90, Psalm von Mose, geschrieben am Ende der Wüstenwanderung, nachdem viele Tausende aus dem Volk während der Wanderung gestorben sind. Und da sagt er in Psalm 90, Vers 12, liest du, Jerry?
So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen.
Ja, wir sind an die Zeit gebunden. Aber wir sollen nicht einfach in den Tag hineinleben, sondern wir sollen unsere Zeiten zählen. Und darum ist es auch wichtig, dass man die Jahre zählt mit jedem Geburtstag. Und da kann man auch so ungefähr abschätzen, so nach allgemeinen Maßstäben, wie lange bleibt mir noch zu leben. Ja, wenn ich jetzt plötzlich die Idee hätte, ja, was mache ich so in den nächsten 80 Jahren? Ja, das ist nicht mehr der Moment. Ja, also ich kann schon ungefähr abschätzen, also so geht das überhaupt nicht, ja. Aber es ist wichtig, denn das erinnert uns auch daran, dass wir eben sterben müssen. Und Mose sagt in Vers 9, liest du das auch?
Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Gedanken. Die Tage unserer Jahre, es sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin.
Ja, danke. Also, es geht darum, dass wir uns bewusst sind, wie kurzlebig unser Leben ist. Wie ein Gedanke. Kann sich mal überlegen, wie ein Gedanke im Kopf. Ja, vorbei. Das war's. Aber er sagt in Vers 4.
Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist und wie eine Wache in der Nacht.
Ja, also Gott ist der Zeit nicht unterworfen. Für ihn sind tausend Jahre wie ein Tag. Und Petrus sagt in 2. Petrus 3, und ein Tag ist wie tausend Jahre. Das heißt, Gott ist der Zeit nicht unterworfen. Aber Gott hat die Zeit erschaffen. 1. Mose 1,1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Der Himmel meint das Weltall, den Raum. Und Albert Einstein hat ja herausgefunden, ja tatsächlich, Raum und Zeit kann man gar nicht voneinander trennen. Das gehört zusammen, untrennbar. Und darum beginnt es, im Anfang schuf Gott den Himmel. Das heißt also, dort hat die Zeit begonnen und auch der Raum. Und Gott ist Raum und Zeit nicht unterworfen. Er ist der Ewige. Darum heißt er im Hebräischen Yahweh. Fast 7000 Mal im Alten Testament. Das heißt der Unwandelbare. der immer gleich ist. Jesus Christus, gestern und heute und Ewigkeit derselbe. Hebräer 13, Vers 8. Das ist die Umschreibung des Namens Yahweh. Und wir sind aber der Zeit unterworfen. Und dann liest du bitte Vers 5.
Du schwemmst sie weg, sie sind wie ein Schlaf. Am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf. Am Abend wird es abgemäht und verdorrt.
Ja. Gras, am Morgen, die Blumen, alles so schön. Und am Abend wird das abgeschnitten, ist vorbei. Das war's, die Schönheit der Wiese. Und so ist das Leben auch. Zuerst sind die Menschen so schön und blühen. Und bald blühen sie nicht mehr so, ja, und sind weg. Das war's. Und ich mag mich erinnern, wie meine Mutter, als ich noch klein war, immer wieder gesagt hat, das Leben ist so kurz. So kurz. Ich habe es nicht verstanden damals. Aber jetzt verstehe ich schon. Wenn man dann zurückschaut, 62 Jahre, das war's jetzt. Also meine 62 Jahre. Aber das war so schnell. Unglaublich. Und man hat ja herausgefunden, so rein gefühlsmäßig empfindet man die ersten 20 Jahre so lang wie den Rest des Lebens. Darum, damals, wir können uns doch erinnern, die Sommerferien wollten nie kommen. Ja? Unglaublich. Ein Jahr ist so lange, hat so lange gedauert. Und wann ist endlich die Schule fertig? Aber die Zeit ging so lang, langsam vorwärts. Und ist man eben erwachsen, verheiratet, hat Kinder und man sagt sich, oh, schon wieder Sommerferien. So, und jetzt müssen wir vollzeitlich auch für die Kinder da sein, ja? Und da geht alles so schnell. Aber die Zeit hat nie geändert in ihrem Tempo. Es ist subjektiv. Und eben bis 20 hat man das Gefühl, oh, geht das lang. Und nachher, der Rest des Lebens ist nochmals wie gefühlsmäßig wie 20 Jahre. Und wenn ich mir sage, was ist jetzt in diesen 40 Jahren noch geschehen? Das ist alles so schnell gegangen. Unglaublich. Ja, und dann heißt es, du schwemmst sie weg, sie sind wie ein Schlaf. Vers 5. Was macht man mit Kindern, mit denen man auf lange Reise ist und sie sagen, wann sind wir endlich dort? Oh. Eine der schrecklichsten Fragen, wenn man eine große Reise vor sich hat. Und sie haben so Mühe. Und dann sagt man am besten, schlaft ein bisschen, dann geht's ganz schnell. Und wirklich, sie schlafen ein und jetzt sind wir schon da. Warum? Weil wir im Schlaf kein Zeitgefühl haben. Das geht verloren. Darum wird's uns nie langweilig beim Schlafen. Im Traum, ja? Und das ist der Punkt hier. Du schwemmst sie weg, sie sind wie ein Schlaf. Nach 60 Jahren denkt man, was? Jetzt schon 60? Es war so, eben wie das ist, die Erfahrung mit dem Schlaf. Man wacht auf, oh, schon vorbei. Oh, das waren so viele Stunden. Hätte man nie gedacht. Ja, aber Gott will, dass wir unsere Tage zählen, damit wir ein weißes Herz bekommen und uns für die Ewigkeit vorbereiten. Dafür ist die Zeit da, damit wir uns vorbereiten für die Ewigkeit. Und dazu hat Gott uns diese astronomische Uhr gegeben. Und gehen wir zurück zu Hiob 38, Vers 32. Dann sagt Gott weiter, kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern. Der große Bär. Wer kennt ihn nicht, den großen Wagen? Ja? Sieht so aus wie ein Wagen, aber ist auch Fantasie, ja? Ich meine, wo sind die Räder, bitte? Ja, und dann die Deichsel mit drei Sternen. Aber im Altertum hat man da nicht nur einen Wagen gesehen mit einer Deichsel, sondern auch noch weitere Sterne, die aber nicht so hell sind. Und darum kann man das nur bei einem schönen gesternten Himmel, wo man nicht so viel Lichtverschmutzung hat von den Städten, kann man das dann schön sehen, dass es da mit Fantasie einen Bären gibt. Also der Wagen ist ein Teil, das ist der Hinterteil von dem Bär. Und die drei Deichselsterne, die wurden angesehen als drei Kinder. kannst du den großen Bären leiten samt seinen Kindern. Das sind diese drei Sterne hier gemeint. Und das ist ein Sternbild, das ganze Jahr über bei uns bleibt. Denn es kreist sich um den Nordpunkt, den Polarstern herum. Aber zum Beispiel die Plejaden, die gehen so am Anfang des Sommers auf und am Anfang des Winters unter. Die Schwarzfuß-Indianer in Amerika, die Blackfoot-Amerindians, die haben, sobald sie die Plejaden gesehen haben, im Himmel, haben sie die Bison-Jagd aufgenommen in den Prärien. Und als die Plejaden jeweils untergegangen sind, waren die Herden weg. Das war für sie quasi die Zeiteinteilung, wann Bisons gejagt werden. Die haben damit gelebt. Ja? Und wir in der modernen Zivilisation müssen uns wieder Mühe geben, diese Schätze am Himmel zu entdecken. Viele wissen gar nichts mehr davon. Aber wir sehen ja darin gerade, wie Gott ist und eben, dass er möchte, dass wir unsere Tage zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. Und der große Bär, beziehungsweise jetzt da der große Wagen, ist ja auch noch wichtig, um sich zu orientieren. Wie geht der Trick, um den Polarstern zu entdecken?
Mit dem Sextanten.
Ja, also wie geht's? Viel einfacher. Verlängerung von? Ja, da, dieser Vorderteil des Wagens. Da, mal 5 verlängern. Ah, da oben haben wir dann den Polarstern. Und damit kann man den Norden festlegen. Also auch sich geografisch orientieren. Dazu hat Gott auch diese astronomische Uhr gegeben, auch als GPS. Voltaire, dieser große Spötter und französischer Philosoph in der Aufklärungszeit, hat viel über die Bibel gespottet und gelacht und hat gesagt, in ein paar Jahrzehnten wird es die Bibel nicht mehr geben. Das wird vorbei sein. Nur die Ironie ist die, dass später eine Bibelgesellschaft sein Haus gekauft hat und das Haus war eben bis an die Decken gefüllt mit Bibeln. Aber Voltaire hat einmal gesagt, l'univers m'embarrasse, das Universum bringt mich in Verlegenheit. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Uhr gibt und keinen Uhrmacher dahinter. Ja? Sogar ein solcher Spötter musste das anerkennen, anhand des gestirnten Himmels. Und darum geht Gott dann weiter. Vers 33, liest du nochmals, Jerry?
Kennst du die Gesetze des Himmels, oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde?
Also, es gibt ganz viele Gesetze, die eine Rolle spielen. Und darum ist alles so messbar da im Universum. Und man kann alles mathematisch beschreiben. Als diese großen Entdeckungen gemacht wurden durch Kepler und Newton, da war Europa voll unter dem Eindruck, was, man kann diese Planetenbahnen mathematisch ganz genau berechnen. Das ist ja alles wie Musik, Himmelsmusik, wie das abläuft nach einem ganz bestimmten Zeitplan. Und es gibt nie einen Zusammenstoß zwischen Jupiter und Saturn und Mars. Alles geht in Ordnung. Wie ist das möglich? Ganz Europa war unter dem Eindruck dieser Entdeckungen. Und das war die Zeit in der Musik der barocken Musik. Und darum hat man sich im Barock ganz stark an der Ordnung der Schöpfung orientiert und all diese fast architektonischen Themen, sagen wir bei Bach, Fugenthemen, die sollten eben ein Abbild sein von der Ordnung in der Schöpfung. Diese Musik war eigentlich Musik zur Ehre des Schöpfers. Und interessant, das Buch von Kepler über die Astronomie hatte damals den Titel Harmonia Mundi. Harmonie der Welt. Da merken wir, das ist ein musikalischer Ausdruck in der Astronomie. Also da gibt es einen wunderbaren Zusammenhang, gerade über die klassische Musik. Und dann sagt Gott, Vers 34, kannst du deine Stimme zum Gewölk erheben, dass eine Menge Wasser dich bedecke? Jetzt kommen wir nochmals zurück zur Meteorologie und Gott sagt zu Hiob, kannst du einfach befehlen und dann gibt es da Regen vom Himmel. Und wir wissen, dass wir völlig unfähig sind. Und wie ist es mit Blitz? Gott sagt, kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren, dass sie zu dir sagen, hier sind wir. Wir staunen, wir sind unter dem Eindruck von Blitzen. Gerade in den letzten Wochen hat es so viel geblitzt. Ja, man hat den Eindruck, dass die Journalisten die Blitze zählen, um den Klimawandel zu beweisen. Ja, früher hat man gesagt, es war ein großes Gewitter, heute zählt man die Blitze. Ja, also das ist ein bisschen überzogen. Aber es ist ganz unglaublich, wir stehen unter diesem Eindruck dieser Urgewalten in der Natur. Und Gott sagt, kannst du einen Blitz befehlen? Nein. Das konnten auch die Baalspriester damals nicht in 1. Mose 18. Ja, das waren ja Priester von Baal, dem Blitz- und Regengott. Und es hat ja 3,5 Jahre nicht mehr geregnet, weil Elia gebetet hatte. Und da hat er gesagt, es wird nicht mehr regnen, es sei denn auf ein Wort hin. Aber nicht er hat das gemacht, er hat gebetet. Und Gott hat das Gebet eines Gerechten, das viel vermag, Jakobus 5, hat er erhört. 3,5 Jahre kein Regen mehr. Und was war mit dem Blitzgott und Regengott? Baal war unfähig. Und trotzdem, die Israeliten hatten damals Baal verehrt, anstatt den Herrn. Und dann schließlich hat Elia gesagt den Baalspriestern, so ruft Baal an, dass er Feuer vom Himmel sende. Ja, Blitz. Es ging nicht. Und er hat gesagt, ja, wahrscheinlich schläft er gerade im Moment. Ihr müsst lauter rufen. Oder er ist auf einer Reise. Hat alles nichts genützt. Und dann ein schlechtes Gebet von Elia und dann kam Feuer vom Himmel. Und ganz Israel sagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Eigentlich der Gott, Ha-Elohim, Ha-Elohim. Das heißt, der wahre Gott. So ist es auch in der Elberfelder in der Fußnote vermerkt. Ja, so konnten sie erkennen, wer Gott ist. Nein, wir können gar nichts. Aber Gott kann alles leiten in der Natur. Und dann kommt Vers 36. Liest du, Jerry, noch?
Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Oder wer hat den Geist Verstand gegeben?
Ja, jetzt geht es plötzlich um den Menschen. Wer hat dem Menschen einen Verstand gegeben? Ja, auch der Schöpfer, der den Menschen in seinem Bild erschaffen hat, hat ihm auch etwas gegeben an Vernunft. Aber diese Fragen sollen zeigen, wie viel kleiner der Mensch ist als Gott. Und die Nieren sind in der Bibel ein Bild vom... Die enthalten Weisheit, aber was symbolisiert die Niere? Weisheit in welchem Sinn?
Sie trennen Gutes und Böses.
Ja, das Moralische, alles richtig. Also die Nieren sind ein Bild des Gewissens. Das Gewissen ist die Fähigkeit des Menschen, dass er moralisch, wie gesagt wurde, unterscheiden kann zwischen Bösem und Gutem. Und die Nieren, die können unterscheiden, diese Stoffe sind giftig, entsorgen wir. Also ich spreche jetzt so, wie wenn die Nieren ein Mensch wären, entsorgen wir. Das ist aber nützlich. Das wird wieder zurückgeführt. Die Nieren sind ständig am Unterscheiden, welche Moleküle sind schädlich für den Körper und müssen ausgeschieden werden und dann über den Urin weg und welche müssen wieder dem Körper zugeführt werden. Also es wird unterschieden zwischen Gut und Böse. Und darum sind die Nieren ein Bild des Gewissens, das Gott gegeben hat, dass der Mensch nicht nur weise Zusammenhänge und Harmonie erkennen kann und verstehen kann, sondern dass er auch unterscheiden kann zwischen dem, was zu wählen ist und was zu verwerfen ist. Was gut ist, was böse ist, ja?
Hat man damals schon gewusst, dass die Nieren das tun?
Nein, das hat man damals nicht gewusst, dass die Nieren das tun. Und trotzdem finden wir in der Bibel so viele Dinge, die dem heutigen Stand der Forschung entsprechen, also wird vorweggenommen. Aber wir haben ja gesehen, in den ganzen Kapitel spricht Gott und im ganzen Buch Hiob Und an vielen anderen Stellen in der Bibel spricht Gott Dinge an, die man damals wissenschaftlich noch nicht wissen konnte. Und trotzdem hat Gott das gesagt. Das ist so erstaunlich. Ja, und schließlich, um dann noch zwei Verse weiterzugehen, liest du?
Wer zählt die Wolken mit Weisheit und die Schläuche des Himmels, wer gießt sie aus? Wenn der Staub zu dichtem Guss zusammenfließt und die Schollen aneinander kleben.
Ja, also hier heißt es, dass Gott die Wolken zählt mit Weisheit. Niemand von uns weiß, wie viele Wolken waren in den vergangenen Wochen über der Schweiz und haben Regen gebracht und Hagel. Niemand hat das gezählt. Blitze zählt man. Ja? Und es gibt spezielle Einrichtungen. Da wird ganz genau Statistik geführt, auch europaweit. Aber die Wolken, die zählt jetzt wirklich niemand. Und hier wird gesagt, Gott hat mit Weisheit die Wolken gezählt. Nun, das Wort Weisheit haben wir vorher in Vers 36 im Zusammenhang mit dem Menschen. Aber die Weisheit Gottes ist so unendlich viel größer. Und wir können auch aufschreiben, Psalm 147, Vers 4, dort heißt es, dass Gott alle Sterne zählt. Und mein Computer hier, der ist ziemlich gut, aber wenn man mit dem die Zahl der geschätzten Sterne im gesamten sichtbaren Universum abzählen wollte, oh, der wird immer noch am Anfang sein, und die Lebenszeit ist schon längst vorbei. Obwohl der so schnell ist. Aber die Zahl ist so unglaublich. Aber es heißt, Gott zählt sie. Und Matthäus 10, Vers 30 heißt es, dass Gott auch eben alles zählt. Können wir das aufschlagen noch zum Schluss? 10, Vers 30. Und doch an euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Ja, ich habe die nie gezählt. Aber ich habe nie gezählt, wie viele ich verloren habe. Ja, aber ich weiß, mein Schöpfer weiß um jedes einzelne Haar. Und was will es sagen? Dass er alles völlig in der Kontrolle hat. Das ist der Punkt. Und er ist es eben, der den Regen gibt, um so die Erde zu bewässern und die Fruchtbarkeit möglich zu machen. Wenn der Staub zu dichtem Guss zusammenfließt und die Schollen aneinander kleben durch den Regen. Das ist die Grundlage für die Fruchtbarkeit. Gott gibt Nahrung. Und nächstes Mal fahren wir weiter mit Vers 39 und da geht es um die Frage, wer gibt den Löwen Nahrung und den Raben? Wer weiß die Geburtszeit der Steinböcke und der Hirsche? Und so weiter und so fort. Jetzt wechseln wir ab nächstes Mal zum Thema Biologie. Wollen wir hier schließen.